ARD Sounds.
Bayerisches Feuilleton. Bayern echt anders erzählt. Ein Podcast von Bayern 2. Neue Folgen immer freitags in ARD Sounds.
Emotional sind die Jahreszeiten mehr oder minder fest verankert.
Der Herbst ist diskrete Melancholie, buntes Laub auf Grabsteinen, Allerheiligen als Hochamt der Vergänglichkeit, Rehgulasch mit Preiselbeeren.
Der Winter ist kalt, aber flauschig. Mehrere Klamotten übereinander, Kerzen, manchmal Schnee, immer Weihnachten.
Der Frühling schließlich lacht, auch wenn er mitunter besser daran täte, sich zu schämen. Trotzdem keimt und sprießt es auf Teufel komm raus und alle reden von der Liebe.
Und der Sommer?
Der Sommer ist anders. Und das, obgleich er eigentlich viel banaler daherkommt als alle anderen Jahreszeiten. Überall ist es grün, grün, grün und oftmals auch viel ritualisierter. Sommer, das ist Baden, Schwitzen, Baden, Schwitzen und am Abend eine Portion Biergarten mit Wurstsalat und ein, zwei Litern Smalltalk. In den Innenstädten tobt sich währenddessen die postmoderne Eventkultur aus. In den Vorstädten riecht es nach verbrannten Nackensteaks, auf dem Land nach gemähtem Gras.
Und dennoch liegt der Sommer nicht in sich selbst, sondern vornehmlich im Auge des Betrachters. Da sind zum Beispiel die Hermann-Hesse-Typen.
Für manche Leute gibt es nichts Schöneres als einen Sommer, wo noch im feuchtesten Ried das Schilf brennt und einem die Hitze bis in die Knochen geht. Diese Leute saugen, sobald ihre Zeit gekommen ist, so viel Wärme und Behagen ein und werden ihres meist ohnehin nicht sehr betriebsamen Daseins so schlaraffisch froh, wie es anderen Leuten nie zuteil wird. Zu dieser Menschenklasse gehöre ich.
Und dann gibt es da die Herbert-Achternbusch-Typen.
Heuer habe ich für den Sommer überhaupt kein Gefühl. In der Hitze bin ich schlapp, beim Regen miesgrämig. Konstant bleibt meine Einstellung zum Abend. Da stehe ich rum, unfähig, gelähmt. Gerade so, als sei mir übel von einer Mahlzeit und mein Magen flöße mir Zweifel an Gott ein.
Und dazwischen gibt es noch tausende andere, die von tausend anderen Sommern an tausend anderen Orten zu berichten wissen.
Also was für ein Sommertyp ich bin? Ich bin der Sommertyp, würde ich sagen, Eidechse. Mir kann es gar nicht heiß genug werden. Und was ich nimmer mache zum Beispiel, ist so, was der typische Deutsche macht, mich da in die knalle Sonne am Strand legen, das mag ich gar nicht. Aber ich mag sehr gern einfach die heißen Temperaturen, das liebe ich. Je heißer, umso fitter werde ich eigentlich.
Ja. Jetzt kommen noch ein paar Spätzle, dann spielen wir Schafkopf für jeden Freitag. Und dann fahre ich nachher von aus am Pilsensee, da hat der Spätzle einen Wohnwagen stehen, direkt am See. Und nimm meinen Hund mit und dann gehen wir alle schwimmen. Das ist das, was mir eigentlich am besten gefällt. Das Einzige, was fehlt, ist vielleicht das Meer.
Da sind wir schon ganz nah dran wie heute. Keine Arbeit, Sonnenschein, machen, was man will, Eisberg surfen. Ja, einfach sommerliche Gelassenheit.
Ja. Ich bin totaler Strandtyp. Ich fahre gerne mal an Starnberger See, leg mich da in die Sonne. Ich habe einen Spezialplatz und zwar liegt er hinter Tutzing und da bin ich ungestört, habe ich einen Steg, kann schön baden. Das ist mein Lieblingsplatz. Das Schlimme, das ist immer der Wetterwechsel, das merkt man den Menschen auch an. Die sind dann recht grantig und so. Also besser wäre eine stabile Wetterlage, das haben wir leider nicht in München hier. Ne?
Der Sommer ist eben anders. Weniger Gewissheit als Stimmung, weniger Stabilität als Wetter. Weniger Wahrheit als
Sommerlügen. Psychogramm einer Jahreszeit von Thomas Kernert.
1980 verfasste die große Marguerite Duras für die Pariser Tageszeitung Libération 3 Monate lang ein Protokoll über den Sommer. Duras verbrachte jenen Sommer in der Normandie. Die Normandie ist flach und Küste. Bayern ist bergig und küstenlos. Dennoch kennt man auch hierzulande die Penetranz des Sommers, wenn er irgendwann nur noch das tut, weshalb ihn alle zu lieben vorgeben, die Sonne scheinen lassen.
Der Himmel riss auf, Die Sonne kam zum Vorschein. Da steht sie, seit Milliarden von Jahren am nackten Himmel. Und unter ihr tummeln sich die Menschen. Zu Tausenden sind sie aus ihren Häusern gekrochen und bedecken den Strand mit ihren ausgestreckten Leibern. Man hörte sie sagen, ah, endlich etwas Sonne. Ich brauche die Sonne. Die Sonne ist das Leben. Dann verstummten sie. Und Langeweile befiel den Strand. Die Langeweile des stabilen, schönen Wetters in diesen Breitengraden, wenn jede Bewegung am Himmel fehlt. Die Sonne stand am Himmel, unerschütterlich wie das Gesetz. Es war 30 Grad im Schatten.
Auch wenn es ketzerisch klingen mag, die Sonne an sich ist langweilig, furchtbar langweilig sogar, gerade im Sommer. Alles, was sie in dieser Periode zustande bringt, ist überbelichtete Monotonie und verschwitzte Klamotten. Was gibt es beispielsweise Trostloseres als einen im Glast der Sommermittagssonne liegenden Marktplatz? Ein Ort, an dem an Frühlingsvormittagen und Herbstnachmittagen das Leben pulsiert, liegt plötzlich apathisch da, atmet kaum noch, zerquetscht von Hitze und Helligkeit.
Natürlich würde die Astronomie sogleich darauf hinweisen, dass es sich bei der Frühlingsvormittagssonne, der Herbstnachmittagssonne und der Sommermittagssonne um ein und denselben Himmelskörper handelt. Doch das ist lediglich die simple Wahrheit der Naturwissenschaft. Als reale Empfindungen könnten die drei nicht unterschiedlicher sein. Die Frühlingsvormittagssonne ist ein Versprechen, eine Verheißung, ein Grund, sich ohne Wenn und Aber darüber zu freuen, am Leben zu sein. Die Herbstnachmittagssonne wiederum ist Trost und Genuss. Nichts Brennendes, nichts Stechendes, sondern sanfte Klarheit, wehmütige Labsal in goldener Umrandung.
Und die Sommermittagssonne? Wenn sie nicht langweilt, nervt sie. Kein Wunder, dass viele, die geoklimatisch viel mit ihr zu tun haben, sprich Griechen, Italiener, Spanier, Portugiesen, möglichst wenig mit ihr zu tun haben wollen. Spätestens nach dem Mittagessen, das man vorzugsweise nicht im Freien absolviert, zieht man sich in die Hinterzimmer des Schlafes zurück und ignoriert das Brüllen der Sonne auf der Piazza.
Wohingegen der bildungsbeflissene Urlaubsbayer, weltoffen und neugierig, wie er nun mal ist, die Herausforderung annimmt und ohne Rücksicht auf Verluste in praller Mittagssonne die örtlichen Sehenswürdigkeiten inspiziert, nur um kurz vor Sonnenuntergang schlapp zu machen und sich mit Verbrennungen zweiten Grades und Schüttelfrost im Hotelzimmer wiederzufinden.
Exakt zu jener Zeit schütteln sich die indigenen Sonnenfreunde den Schlaf oder was auch immer aus den Knochen, treten wieder ins Freie hinaus und beginnen die allerschönste aller Sommersonnen zu feiern. Die untergegangene, nur ihren heißen Atem hinterlassen habende, schwarze Sonne der Nacht. Merke, die heiterste Sommersonne ist ein Nachtschattengewächs.
Lauer Regen. Sommerregen, rauscht von Büschen, rauscht von Bäumen. O, wie gut und voller Segen, einmal wieder satt zu träumen. War so lang im Hellen draußen, ungewohnt ist mir dies Wogen, in der eigenen Seele hausen, nirgends fremdwärts hingezogen.
Konsequenterweise müsste man jetzt eigentlich dem bayerischen Sommerlandregen ein Loblied singen, so wie es hier ausgerechnet der bekennende Sonnenfreak Hermann Hesse anstimmt. Ist er, der bayerische Sommerlandregen, nicht ein im Grunde schlüssiger Beweis dafür, dass Gott Bayern ganz besonders liebt? Sorgt er, der bayerische Sommerlandregen, nicht unablässig dafür, dass wir, von Hitze und Helligkeit weitgehend unbehelligt, in unseren eigenen Seelen hausen und dort grenzenlos träumen dürfen? Von uns, unseren Taten und unseren fantastischen Wirtschaftsdaten? Und dass wir im Gegensatz zu Griechen, Italienern, Spaniern und Portugiesen weder nachmittags schlummern noch am Abend bis in die Puppen feiern müssen und eben deshalb viel arbeiten können und so jederzeit finanziell in der Lage sind, zum richtigen Zeitpunkt nach Griechenland, Italien, Spanien oder Portugal zu reisen, um uns dort einen Sonnenstich zu holen? Ist es insofern nicht durchaus berechtigt, in unserem bayerischen Sommerlandregen einen wahren Sommerlandsegen zu sehen?
geben wir uns keinen allzu konstruierten, aus der Not geborenen Gefühlen hin. Auch wenn zweifellos feststeht, dass der bayerische Sommerlandregen seine Verdienste besitzt, hebt er nicht die Stimmung. Und dies nicht, weil wir Bayern nicht in unseren Seelen zu Hause vermögen, sondern weil er, der bayerische Sommerlandregen, ebenfalls die große Gabe besitzt, intensiv zu nerven. Da hilft alles Schönreden bzw. Schöndichten nichts. Der Mensch und also auch der Bayer ist phylogenetisch betrachtet in Afrika entstanden und folglich ein biologisches Produkt heißer Zonen. Nasse Sommer mag er nicht und verregnete Marktplätze auch nicht. Weshalb dem Factum Brutum wohl oder übel in die Augen geschaut werden muss, an der Sonne führt im Sommer kein Weg vorbei. Nicht umsonst hängt der Sommer etymologisch mit dem semitischen Samsu zusammen, was wiederum nichts mit einem südkoreanischen Mischkonzern zu tun hat, sondern schlicht und ergreifend Sonne heißt. Oder wie man in Indien angeblich sagt,
wenn du den Hahn auch einsperrst, die Sonne geht trotzdem auf.
Lassen wir sie also trotz ihrer charakterlichen Mängel einfach aufgehen.
Und setzen uns eine Sonnenbrille auf. Sonnenbrillen gehören zum Sommer wie Sophia Loren und Marcello Mastroianni zu Italien, weshalb fast alle Italienerinnen und Italiener immer und überall Sonnenbrillen tragen. Wo Sonnenbrillen, Sophia Loren, Marcello und Italien zusammenkommen, ist die Welt Kino, also Lüge.
Sonnenbrillen blockieren das UV-Licht und schatten die langweilige Wahrheit der Mittagssonne ab. Sonnenbrillen verleihen der Helligkeit Profil und jedem Milchgesicht Coolness. Mit einer Aviator von Ray-Ban auf der Nase mutieren harmlose Bauerntrampel zu Fashion-Top-Gun-Piloten. Das Modell Wayfarer, ebenfalls von Ray-Ban, verwandelte einst das Bambi Audrey Hepburn in eine Femme Fatale. Mit kreisrunden T-Shades kämpften John und Yoko jahrelang gegen das Böse in aller Welt.
Wer lieber für das Böse kämpfen will, ist mit einer Sonnenbrille ebenfalls gut aufgestellt. Böse Jungs lieben Sonnenbrillen. Doppelagenten, Auftragskiller, Mafia- und FIFA-Bosse sowie afrikanische, asiatische und lateinamerikanische Diktatoren könnten ohne sie kaum existieren, sehen vielleicht sogar aus wie nette Onkels oder demokratisch gewählte Landtagsabgeordnete, was zu peinlichen Verwechslungen führen könnte. Ungeschützten Auges kann das Böse die von ihm initiierten Garstigkeiten ganz offensichtlich nicht mit ansehen.
Darüber hinaus gilt seit jeher, im Dunkeln ist gut munkeln. An der Universität von Toronto wurde zu diesem Thema ein in der Fachzeitschrift Psychological Science beschriebener Versuch unternommen. Probanden sollten in einem hellen und in einem schummrigen Raum Rechenaufgaben lösen und diese anschließend selbst korrigieren. Ergebnis? Im Dämmerlicht wurde wesentlich häufiger geschummelt als bei Normallicht.
Anschließend erhielt ein Teil der Probanden Sonnenbrillen aufgesetzt. Die Teilnehmer sollten $6 mit einer anderen Person teilen. Hier erwiesen sich jene mit Sonnenbrillen als auffällig ich-stabiler als ihre unbebrillten Kollegen und behielten einen größeren Teil der Summe für sich. Ganz offensichtlich enthemmen Sonnenbrillen und machen moralisch flexibler.
In diesem Zusammenhang fällt übrigens auf, sowohl von Seehofer als auch von Markus Söder gibt es überraschend wenige Bilder mit Sonnenbrille.
Was heißt? Heißt das, die beiden sind weder afrikanische Diktatoren noch kanadische Studenten?
Oder heißt das, die beiden bemühen sich darum, diesen Eindruck zu vermeiden, weil sie es sehr wohl sind?
Oder aber heißt das drittens, die beiden sind relativ kleine Lichter, die an den Umgang mit echtem Licht, mit Sonnenlicht, mit göttlichem Licht gar nicht erst zu denken wagen?
Dass die beiden Substanzen Sonne und Gott seit Jahrtausenden gut miteinander können, ist bekannt und muss nicht weiter betont werden. Ihren diversen Rendezvous entsprangen die beiden altägyptischen Lichtgötter Aton Re und Horus ebenso wie der babylonische Sonnengott Samas, der griechische Oberintellektuelle Apollon, der unbesiegbare römisch-persische Mithras, die im Merseburger Zauberspruch erwähnte germanische Sol bzw. Sunna, der keltische Superhero Luf, die am Himmel scheinende große erlauchte Shinto-Göttin Amaterasu, Ururgroßmutter des japanischen Kaisers, oder der sich als Sonne personifizierende große Geist Vi, der nordamerikanischen Sioux-Indianer.
Und selbstverständlich verfügt auch die christliche Dreieinigkeit über eine extreme Leuchtkraft. Ganz in der Tradition der sogenannten negativen Theologie ertrank einst Dante, der Sänger der göttlichen Komödie, bei seiner Reise zum höchsten Gipfel des Paradieses am Ende in göttlicher Lichtfülle. Zwar lief er immer weiter Richtung Gott, Richtung Sonne, Richtung Licht, büßte dabei allerdings zwei für Dichter nicht ganz unerhebliche Fertigkeiten ein: Sprache und Gedächtnis. Im 33. Gesang lesen wir:
Mein Schauen übertraf fortan die Maße der Sprache, die vor solcher Schauung flieht. Auch das Gedächtnis weicht dem Übermaße. Wie wenn im Traume einer etwas sieht und nachher nichts von dem, was er gesponnen, als das Gefühl davon bleibt im Gemüt.
Die Folgen waren und sind dramatisch. Bis heute wissen wir nicht, wie Gott jenseits seiner bereits bekannten Sonnenähnlichkeit, Licht des Lichtes und Quelle der Helle, noch ausschaut. Dante versagte. Versagte er vielleicht deshalb, weil er keine Sonnenbrille trug? Könnte man womöglich spekulieren, mit Sonnenbrille Modell Aviator wäre das nicht passiert? Eine große Rolle spielt das reine Sonnenlicht darüber hinaus natürlich bei Open-Air- bzw. Outdoor-Festen. Thermotheologisch betrachtet entstehen derlei Feste immer genau dann, wenn göttliches Sonnenlicht auf kalte Getränke trifft. Auch wenn Bayerns weltbekanntestes Kaltgetränkefest erst Ende September über die Landeshauptstadt hereinbricht, so ist es doch vornehmlich der Sommer, der die bayerische Feierlaune entfesselt. Grob gesagt tritt das hiesige Sommerfest, unabhängig von Größe und Intensität, in drei Wesensarten in Erscheinung. Erstens als Brauchtumsfest.
Zweitens als Event.
Und drittens als Grillfest.
Brauchtumsfeste sind Veranstaltungen, bei denen die Mehrheit der Besucher Tracht trägt und vor dem Genuss von kalten Getränken zur Kirche geht. Das vielleicht sommerlichste aller bayerischen Brauchtumsfeste ist Maria Himmelfahrt. Da es jedoch am 15. August, also mitten in den Schulferien, gefeiert wird, kennen es viele der zu diesem Zeitpunkt in Italien weilenden Bayern eher als Ferragosto.
Allerdings bestehen wichtige Unterschiede. Ferragosto ist ein heidnisches Fest. Zurück geht es auf Kaiser Augustus, der nach seinem Sieg bei Actium im Jahre 31 vor Christus allen Bürgern Roms 3 Tage Ferien spendierte, die Ferie Augusti. Seitdem steht am und um den 15. August in Italien alles, was in irgendeiner Form beweglich sein könnte, still. Auch und vor allem die PKWs, welche sich an diesem Festtag auf den Autobahnen des Landes zum nationalen Massenstau versammeln.
In Bayern geht man währenddessen zur Kirche, feiert die Gottesgebärerin und segnet die mitgebrachten Heil- und Gewürzkräuter. Baldrian, Wermut, Schafgarbe, Holler, Dill, Pimpernelle. Der Wurzweittag, wie er im Volksmund auch heißt, ist vorrangig ein pharmakologischer Feiertag. Die an diesem Tag geweihten Kräuter verfügen angeblich über eine besonders hohe Wirkkraft. Früher streute man sie gerne ins Viehfutter, um Schweinepest und Rinderseuchen vorzubeugen. Leider jedoch befinden sich heutzutage die meisten bayerischen Fleischerzeuger, wie bereits angedeutet, an Maria Himmelfahrt im Urlaub, weshalb der nachträgliche Einsatz von Antibiotika alternativlos geworden ist.
Das bedeutendste Sommerfest der Gattung Event findet alljährlich im höchsten Hochsommer in einem geschlossenen Ziegelsteinbackofen in Bayreuth statt. Da es sich dabei um ein hochrangiges gesellschaftliches Ereignis handelt, kommt man um Black Tie nicht herum. Will heißen, die Herren schwitzen unter dem Frack wie in einer finnischen Sauna. Den Damen verrutscht spätestens beim zweiten Akt das Make-up. Zudem besitzen die musikalischen Ergüsse des in Bayreuth gefeierten Hauskomponisten meist Überlänge, wodurch es mitunter zu Kreislauf- und Nervenzusammenbrüchen, in seltenen Fällen aber auch zu Visionen kommt. Trotzdem erfreut sich der grüne Hügel unter Amerikanern, Japanern, Russen und Uckermarkerinnen größter Wertschätzung. Als Kaltgetränk gibt es in den Pausen einen fränkischen Riesling oder ein Gläschen Dom Pérignon.
Sonnen, manchmal freilich auch regenintensiver, sind Open-Air-Events in der Woodstock-Nachfolge. Musikalisch umrahmte Zusammenkünfte wie das Soundfeel-Festival in Ebermannstadt, das Rosa-Laub-Festival in Vornbach am Inn, das Deutschrock-Monster-Festival in Geiselwind oder das Kurgarten-Open-Air in Edling. Seit in den bayerischen Fremdenverkehrsvereinen studierte Marketing-Experten Heimatgefühle verkaufen, schmücken sich selbst Autobahnauffahrten und Parkplätze mit eigenen Kulturfestivals und seien sie noch so klein. Vorsätzlich minimalistisch denkt der Münchner Verein Isarlust.
Wir machen zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Play Me I'm Yours. Das sind 15 öffentliche Klaviere, die von Künstlern gestaltet sind, wo jeder sich hinsetzen kann und Klavier spielen kann. Haben wir letztes Jahr schon mal gemacht und das war einfach wunderschön, wenn da 2 Dutzend Leute auf der Wiese sitzen und irgendjemandem zuhören, der Klavier spielt. Das reicht völlig.
Eine kurze Erwähnung verdienen an dieser Stelle trotzdem die großen Münchner Odeonsplatz-Klassik-Events, die es seit der Jahrtausendwende gibt. Weder Bayreuth noch Ebermannstadt, dafür aber viel Dirndl-Schickeria und deshalb fast schon zu den Brauchtumsfesten zählend, besticht diese Rudelbildung vornehmlich Ethologen und Evolutionsbiologen. Nirgendwo sonst lässt sich das Balzverhalten von urbanisierten Primaten unter spätkapitalistischen Konditionen besser studieren als hier. Was freilich kein Vorwurf an die Veranstalter und erst recht nicht an die Besucher, sondern wenn, dann höchstens an den Sommer sein kann. Die Sonne scheint, die pseudo-italienischen Fassaden leuchten, die Menschen wollen sich stilvoll präsentieren und gleichzeitig locker zueinander finden. Mediterraner Schick und Posen aus der Raffaello-Werbung beherrschen die Szene. Die Damen tragen Sonnenbrillen von Gucci und Chanel. Für den Herrn empfiehlt sich eine Persol aus der Steve McQueen Edition.
Die gleichwohl beliebteste und populärste Form des sommerlichen Voltigierens war, ist und bleibt eindeutig das Grillfest. Grillfeste gibt es trotz jährlich mindestens 4000 Unfällen wie Sand am Meer bzw. Kieselsteine in der Isar. Apropos. An heißen Sommerwochenenden glühen die Ufer der Isar rot. Die Luft zittert wie in einem Italo-Western und allenthalben riecht es nach verbranntem Fleisch. Als Tischgebet beten die braven Buben:
O unser Herr über das Leben, schau, was du uns heute hast gegeben. Wir essen Fleisch, das uns so schmeckt, auch wenn dafür ein Tier verreckt. Selbst dessen Leben voller Qual war traurig zwar, doch uns egal. Drum komme nun in unser Haus, zu segnen diesen Leichenschmaus und lasse uns opfern, Tier um Tier, für unsere nimmersatte Gier. Amen.
Grillen ist Smalltalk mit Fleischbeilage, kann aber auch in heitere Gesänge ausarten. Mit zum diskreten Charme von Grillfesten gehört deshalb der Umstand, dass man bei der Einladung zu einem solchen oftmals nicht ahnt, was genau einen erwartet. Grundsätzlich sind Grillpartys so facettenreich wie die Menschheit. Verirrt man sich als Jungveganer, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise auf ein Ü50-Barbecue, kann der Begriff der Altersarmut schnell einen ganz neuen Sinn annehmen. Verirrt man sich als Alt-68er, aus welchen Gründen auch immer, auf ein Grillfest der Jungen Union, steht der Glaube an den Fortschritt der Menschheit schnell auf tönernen Füßen. Es gibt Grillfeste, die so cool sind, dass es die Ribeye-Steaks auf dem Grillrost fröstelt. Und solche, bei denen man noch vor dem ersten Fettfleck auf der Hose bereits 2 Dutzend neue Freunde fürs Leben gefunden hat. Männliches Imponiergehabe am Holzkohlengrill wird von Frauen unterschiedlich gutiert.
Das letzte Mädchen, dem ich mit Grillen imponieren wollte, war meine Oma. Und nachdem es furchtbar geraucht hat und nichts geworden ist, da hat es gesagt, da hätte man das Fleisch eine kleine Pfanne schmeißen können. Da muss ich sagen, recht hat es gehabt, ja.
Am besten lernt man seine grillenden Mitmenschen kennen, wenn es zum Äußersten kommt und ein Sommergewitter aufzieht. Es gibt Menschen, die ihre Habseligkeiten schon beim ersten Cumulonimbus wieder einpacken, aber das sind Weicheier und Foliengriller. Wahre Grillfreunde glauben an das Gute im und am Himmel und lassen sich von ein bisschen Donnerei normalerweise nicht ernsthaft irritieren. Wenn dann aber die Sintflut einsetzt, trennt sich die Spreu vom Weizen.
Politiker, Funktionäre und Verantwortungsträger lassen meist alles stehen und liegen und suchen ihr Heil in der Flucht. In ihren Hinterlassenschaften findet man später angesenkte Spare Ribs, ertrunkene Käsekreiner, Grillzangen und Gebisse.
Keine Rückstände bleiben bei Oberlehrern, Naturfreunden, Geizhälsen und Analcharakteren übrig. Deontologisch mustergültig geschult, lassen sie sich von einem banalen meteorologischen Ereignis weder einschüchtern noch zu Ordnungswidrigkeiten hinreißen. Erst wenn die letzte leere Bierdose pflichtgerecht entsorgt wurde, entfernen sie sich aus dem Schlammloch.
Die gefährlichsten sind die Sturenhund. Sie bleiben einfach sitzen und ignorieren die vom Himmel herabstürzenden Wassermassen. Des osmotischen Drucks wegen versuchen sie lediglich, ihre Körper innerlich mit reichlich Flüssigkeit zu versorgen, was dazu führt, dass die Stimmung trotz der in Seenot geratenen Hähnchenschenkel kontinuierlich steigt.
Und dann?
Wir hätten es fast vergessen.
Gibt's da natürlich auch noch den Biergarten. Ein Fest im strengen Sinn des Wortes ist er nicht, sondern ein Restaurationsbetrieb. Dennoch generiert er, ganz im Sinne unserer Sonne-Getränke-Formel, im Hochsommer die festlichsten Gefühle. Im Biergarten treffen sich in der Regel von ihren individuellen erwerbsmäßigen Tätigkeiten freigestellte Zweibeiner unter bestimmten klimatischen Konstellationen, sprich Sonnenschein, mit mehr oder minder identischen Handlungsabsichten, sprich Durstlöschen, zu weitgehend typisierten Aktivitäten, sprich Maß kaufen und trinken. Dabei entsteht ein überindividuelles Gemeinschaftsgefühl, bei dem ein gewisses Maß an Devianz, sprich Besoffensein, durchaus für innere Kohäsion, sprich Stimmung sorgt.
Das Faszinosum Biergarten ist, glaube ich, die ganze Stimmung, die sich breit macht in so einer Location. Und man einfach eine Entspanntheit hier empfindet, wenn natürlich die Sonne auch noch mitspielt, die man an wenig anderen Orten so in der Stadt präsent findet. Also ich denke, das ist einfach das Zentrale auf der einen Seite, aber dann trotzdem eben dieses Laidback, entspannt bleiben. Das Bier ist, glaube ich, ein netter Begleiteffekt, der sicherlich die Entspannung bei manchen Leuten noch ein bisschen vorantreiben kann, aber ich denke, es kommt doch auf andere, tiefere Werte an, irgendwie beim Biergartenbesuch.
Auch das Biergartenpublikum unterteilt sich grob gesprochen in drei Typen. Den redenden, den schweigenden und den stehenden Besucher. Der Redende wird im Verlauf seines Besuches meist immer redender und lauter, der Schweigende immer schweigsamer und grübeliger und der Stehende immer ungeduldiger und durstiger, weil die Schlange am Bierausschank immer länger wird. Den heißesten Tag des Sommers erkennt man daran, dass alle nur noch stehen, sei es vor dem Zapfhahn oder vor den Toiletten.
Ein Mensch, an sich mit Doktorgrad, geht einsam durchs Familienbad. Dort selbst beäugt ihn mancher hämisch, der zweifelsfrei nicht akademisch. Der Mensch erkennt, hier gelte nur der nackte Vorzug der Natur, wogegen sich der schärfste Geist als stumpf und wirkungslos erweist, weil mangels aller Angriffsflächen es ihm nicht möglich zu bestechen.
Baden ist eine bestechende Tätigkeit. Beim Baden wird nicht nur der Reinlichkeit Tribut gezollt, sondern auch und vor allem der pränatalen Befindlichkeit. Oder besser, deren Nachgeschmack, als man noch als fischartiges Kiemenwesen in der mütterlichen Ursuppe schwamm. Damals freilich noch im geschlossenen Raum, weshalb das Baden im Freien die antithetische Analogie dazu ist. Dasselbe im Kleid des anderen und deshalb umso faszinierender. Doch auch hier gilt, ohne Sonne, ohne Sommer, ohne ursuppige Frucht, Wasserwärme geht gar nichts.
Also sagen wir mal so, Sie wissen ja, wann die ersten Eisherrigen waren. Ne? Am ersten Tag der Eisherrigen habe ich die Badesaison eröffnet. Das ist halt ein Servus, Pankras, Bonifaz. Da bin ich im Wesslinger See zum Boden gegangen. Am nächsten Tag, beim zweiten, bin ich im Pilsensee gegangen. Also, ich schwimme halt gern.
Ah, Freibäder ist nicht so mein Ding, obwohl ich direkt am Ungarabad wohne und so. Aber es ist mir einfach zu voll, es ist mir zu much Stress. Ich mag diese Menschenansammlung nicht. Flüsse? Auch nicht. An die Isar gehe ich überhaupt nicht. Das ist mir zu voll. Die markanten Stellen sind ja alle überfüllt. Und so.
Ich bin eigentlich lieber in Seen und Flüssen, also zum Beispiel im Eisbach hier im Englischen Garten, als jetzt im Freibad. Das mag ich nicht so gerne, also mal so voll. Ich kann jetzt nicht sagen, dass der Englische Garten immer leer ist, aber da ist es schon irgendwie angenehmer, finde ich. Und nicht so viele kleine Kinder, die schreien die ganze Zeit.
Als hochzivilisierte Affen machen wir um das Ritual des Freiluftbadens selbstverständlich ein riesiges Theater. Unser größtes Kapital dabei ist die Fantasie. Sie sorgt dafür, dass wir uns spätestens ab 25 Grad plus regelmäßig irgendwie in die Nähe von Wasseroberflächen träumen. Und auch wenn Bayern nicht Spanien, Griechenland oder Norwegen ist, besitzt es doch eine hinreichend große Zahl an äußerst attraktiven Feuchtgebieten. Wie beim Thema Biergarten besitzt so gut wie jede Bayerin und jeder Bayer ihre bzw. seine ganz individuelle Lieblingswasserstelle, weshalb es überflüssig ist, hier irgendwelchen Rangordnungen das Wort zu reden. Alleine schon die Diskussion über einen sachgerechten Kriterienkatalog würde diese Sendung sprengen. Eben deshalb seien nur drei Badestellenkategorien angedeutet.
Da Bayern keinen direkten Meerzugang besitzt, kommt der in Bayern Badende nicht mit Salzwasser in Berührung, gleicht also eher einem Süßwasserfisch. Im Gegensatz zu Salzwasserfischen trinken Süßwasserfische kein Wasser. Auch der Bayer trinkt kein Wasser, sondern Bier. Und dieses meist nicht im Wasser, sondern am Ufer. Die Uferbeschaffenheit ist folglich für ein gelungenes Badeerlebnis von entscheidender Bedeutung. Die schönsten Ufer weisen Seen auf. Auch wenn sie nicht karibisch sind, bestechen sie durch ihre Aussicht auf imposante Felswände. Wer einmal, sagen wir, am Walchensee, erst im Wasser, dann in der Sonne und der Schönheit der Uferlandschaft gebadet und dabei auch noch das eine oder andere Weißbier genossen hat, weiß, wovon hier andeutungsweise die Rede ist.
Benjamin David vom Verein Isarlust.
Ich finde es eigentlich unglaublich schön, in Flüssen zu baden. Ich gehöre auch zu denen, die gerne mit dem Schlauchboot die Isar runterfahren. Also ich finde, es gibt eigentlich fast nichts Schöneres, als diesen unglaublich lebendigen Fluss so zu erleben. Ich gehöre übrigens auch zu den Leuten, die schon im März in die Isar hüpfen. Meine Frau lacht mich dafür immer aus. Mir wird dann auch sehr schnell sehr kalt. Aber ich finde das eigentlich schon ganz erstaunlich. Wir haben diesen wunderschönen Fluss mitten in unserer Stadt. Auch in München gab es an der Isar früher Flussbäder, in der Zeit, bevor wir alle eine Badewanne daheim hatten oder den Starnberger See sozusagen zum Baden genutzt haben. In der Zeit war das Standard, dass man in der Isar gebadet hat. Also es geht, es ist sozusagen auch bewiesen, dass es geht. Und eine Stadt wie Zürich mit insgesamt 6 Flussbädern in Flüssen, die Stadt Zürich kriegt das problemlos hin.
Obgleich der Märchenkönig in einem See ertrank, betrachten Bayerns Behörden das Baden in fließenden Gewässern, sprich Flüssen, mit Argwohn. Flüsse gelten ihres Gefälles und ihrer labilen Wasserqualität wegen als Gefahrenquelle. Daran ändert auch die Renaturierung vieler Flussufer nichts. Sitzen und Saufen sind erlaubt, Schwimmen offiziell nicht. Dies bereitet vor allem religiösen Menschen Kummer, die sich, einer Empfehlung Bertolt Brechts folgend, am Abend gerne auf dem Rücken liegend in reißenden Flüssen dahintreiben lassen wollen. Angeblich tut das auch der liebe Gott. Trotz offiziellem Verbot versammeln sich deshalb bei hohen Temperaturen viele Gläubige, sündig entblößt, am Münchner Eisbach zum ökumenischen Badegottesdienst. Auf der mittlerweile berühmten stehenden Welle hinter dem Haus der Kunst turnen unterdessen die Surfer auf einem Phantom.
Das ist hier eine tolle Möglichkeit, in München surfen zu gehen, aber es hat nicht viel oder mit der wirklichen Welle zu tun.
Wir sind glücklich hier eigentlich zum Surfen auch, weil im Vergleich mit Echtsurfern mehr ist auch andersrum eigentlich. Das ist nur Balance und Kondition. Aber auch in der Stadt, auch in München ist auch super und super Stimmung.
Atheisten und überzeugte Stadtneurotiker lassen sich weder von malerischen Seen noch von verbotenen Flüssen irritieren. Sie wissen, was sie wollen, und das sind Chlorwasser, Babypisse, Geschrei und Arschbomben. In reinster Konzentration ist dieser Mix in städtischen Freibädern anzutreffen, denn merke, hier darf der Mensch noch Masse sein. Zwischen Beckenrandstolzierern und Beachvolleyball-Blondinen liegen faltige Sonnenöl-Gruftis und Ghetto-Blaster-Kids und genießen es, Teil eines riesigen menschlichen Wurstsalates zu sein. Wer sich trotzdem einsam fühlt, braucht nur ins Wasser zu gehen. In den Schwimmbecken warten Keime und Parasiten en masse. Auf den Gehplatten blüht der Fußpilz. Merke, ein Freibad verlässt man selten allein.
Der Mensch, der ohne Anschluss bleibt an alles, was hier leibt und weibt, kann leider nur mit einem sauern Hohnlächeln diese Welt bedauern. Wirft sich samt Sehnsuchtsweh ins Wasser, verlässt es kalt als Weiberhasser. Stelzt quer durchs Fleisch mit strenger Miene auf spitzem Kies in die Kabine. Zieht wieder, was er abgetan, die Kleider und den Doktor an und macht sich, weil er fehl am Ort, zwar nicht sehr geltend, aber fort.
Bleibt die Frage, wohin? Wohin macht sich Eugen Roths Herr Doktor fort?
Vielleicht nach Italien oder Spanien, nach Griechenland oder in die Türkei. Sommerzeit ist Reisezeit.
Gebadete Reisezeit. Der typische bayerische Sommerurlauber mit oder ohne höheren Bildungsabschluss geht auch auf Reisen vorzugsweise baden. Der reine Akt des Reisens umfasst dabei in der Regel kaum mehr als die Zeit, die ein Mittelstreckenjet nach Italien oder Spanien, nach Griechenland oder in die Türkei benötigt, sprich ein paar Stunden. Der Rest ist dem Versuch gewidmet, sich als Süßwasserfisch für 2 bis 3 Wochen in Salzwasser und anderen Biotopen zu tummeln.
Dabei tun sich Hermann-Hesse-Typen, also Sonnenfresser, naturgemäß leichter als lichtempfindliche Achternbusch-Typen. Werden erstere der Kombination Wasser-Sand ansichtig, so reißen sie sich augenblicklich den Großteil ihrer Kleidung vom Leib und begeben sich in eine liegende Körperhaltung. Diese behalten sie so lange inne, bis es zu Irritationen der Hirnhaut und des Hirngewebes kommt und sie mit letzter Kraft Richtung Salzwasser torkeln. Hat das Meerwasser ihre Körpertemperatur wieder einigermaßen reguliert, machen sie noch ein wenig Jetskiing oder Paragliding, bevor sie sich erneut in die Horizontale begeben und von der Sonne toasten lassen. Nachts träumen nicht wenige von ihnen spätestens nach einer Woche, dass sie sich in eine auf dem Rücken liegende Strandkrabbe verwandelt hätten. Abgesehen von einer gewissen Schläfrigkeit jedoch, fühlen sie sich am nächsten Morgen ähnlich wie Kafkas Käfer, ganz wohl und haben sogar einen besonders kräftigen Hunger.
Ganz anders der Achternbusch-Typ. Ihm fehlt die kriechende Affirmationsbereitschaft des Sonnenanbeters. In eine Strandkrabbe wird er sich deshalb niemals verwandeln. Dennoch will auch er sich abkühlen, will baden. Das Schwimmen im Salzwasser verschafft auch ihm ein exotisches Gefühl der Schwerelosigkeit. Ein weiter und breiter Sandstrand entzückt auch sein Auge. Wäre da nur nicht dieser grelle, überambitionierte Leuchtkörper am wolkenlosen Himmel, dessen Strahlen die mediterrane Landschaft in einen Backofen verwandeln. Zum Glück jedoch erfanden bereits die alten Ägypter vor 4000 Jahren den Sonnenschirm und damit ein international einsetzbares Sonnenkondom. Im Schatten eines Sonnenschirms lässt sich, wo immer gerade Sommer ist und die Sonne tobt, atmen, träumen und ohne Angst vor Hautkrebs lustvoll die Zeit totschlagen.
Und befindet sich unter besagtem Sonnenschirm auch noch eine einigermaßen komfortable Liege, so kann sich auch der Achternbusch-Typ langsam in ein Sommerwesen verwandeln. Aus dem bayerischen Grantelhuber wird ein lockerer Lebenskünstler. Aus dem Karrieristen ein entspannter Südfranzose, aus dem Aktenarsch ein charmanter griechischer Tagedieb mit 3-Tage-Bart und leicht derangiertem Sonnenhut.
Hier ziehen Löwen den Pflug und Göttinnen helfen Oliven ernten. Rötlich wie die Muscheln erglühen ihre Schleier unter den Meerzypressen. Der Feigenbaum umschlingt mit verknäulten Seilen die Steinhütte,
wo die Bäuerin im Schatten träumt, und bronzegliedrig schleppen ihr Amazonen vom Südhang herunter die Hängel der Trauben zu.
Südlicher Strand, nannte Leo Sternberg, hessischer Amtsrichter und träumender Poet, sein Gedicht. Der Traum, unter fremder Sonne ein anderer zu werden, ist eine alte europäische Marotte. Die portugiesischen Lançados träumten ihn im 15. und 16. Jahrhundert, die kanadischen Waldläufer im 17. Jahrhundert, die Südsee-Beachcombers im 18. und 19. Jahrhundert, die Indien-Wallfahrer der Hippie-Generation im 20. Jahrhundert. Auch wenn glücklicherweise nicht jeder diesen Traum wahrmachte, steckt doch in jedem Zivilisierten ein klitzekleiner Zivilisationsflüchtling. Der Tourist geht mit seinem klitzekleinen Zivilisationsflüchtling baden. Baden ist, wir sagten es bereits, eine Tätigkeit der Körperpflege, aber auch der seelischen Hygiene. Während unsere Seelen im heimatlichen Alltag oft nur arbeiten oder Fingernägel kauen, machen sie im Badeurlaub genüssliche Schwimmbewegungen. Schwimmbewegungen im Wasser, am Strand, auf der Piazza, im Café Neon, beim Faulenzen, beim Entdecken, beim Genießen. Und wenn dann der Mittelstreckenjet nach 2 oder 3 Wochen wieder auf dem Franz-Josef-Strauß-Flughafen gelandet ist, verlassen ihn braun und rot gebrannte Sirtaki-Tänzer, Vespa-Fahrer, Boccia-Spieler, Goldkettchenträger, Nachtschwärmer, Müßiggänger, Anarchisten, Desperados, Löstlinge sowie jede Menge Strandkrabben.
Und dann?
Was dann?
Und dann haben endlich auch die Achternbusch-Typen ihren passenden Sommerlook samt Sonnenbrille und Panama-Hut gefunden, sich mit Hitze, Grillfesten und Baggerseen arrangiert und ihren Glauben an Gott wiedergefunden. Und was passiert? Der Sommer geht zu Ende. Ein paar Tage noch tanzt er wie ein wild gewordener Geigenbogen auf dem höchsten See. Ausgelassen und fast verzweifelt schütten sich die Massen in den Biergärten bis spät nachts die letzten Hektoliter in die Kehlen. In den Schwimmbecken der Freibäder droht der Erstickungstod. Auf den Autobahnen und Landstraßen kollidieren die Cabrios. Jeder merkt es, doch keiner will es wahrhaben. Bald schon wird die Fiesta vorbei sein. Die Stimmung kippen und in den Supermärkten der erste Mandelspekulatius auftauchen.
Und mit ihm werden sich langsam, aber unerbittlich auch die Sommerlöcher wieder füllen. Sie gehören zum Sommer wie die Skandale zur CSU. Und das nicht nur, weil die Sommersonne alle Nachrichtentöpfe allmählich austrocknet, sondern vor allem, weil die durch sie angeregten Schlagzeilen uns zeigen, dass große Sommermärchen oft nur ganz kleine Anlässe brauchen. Sommer, das ist die Zeit der Sexgeschichten, Nazi-Vergleiche und Dienstwagen-Affären. Hinterbänkler fordern Steuern auf Gummibärchen und Currywürste oder einen Intelligenztest für Zuwanderer oder die Eingliederung von Mallorca als 17. Bundesland.
Das ist kein Witz, titelte Bild.
Darüber hinaus erfährt man, dass Porno-Queen Cicciolina am liebsten mit Blättern des Ginkgo-Baumes masturbiere und sich der Papst beim Wandern in den Dolomiten hinter einem Busch erleichtert habe, wodurch, so das Nachrichtenmagazin Der Spiegel,
dem Begriff vom Heiligen Stuhl eine gänzlich neue Bedeutung gegeben wurde.
Ganz groß im Loch sind auch bayerische Tiere. Die Killerschildkröte Lotti aus dem Ockenrieder Weiher in der Nähe von Kaufbeuren hielt 2013 das ganze Allgäu in Atem. Erst biss sie einen kleinen Jungen in die Ferse, dann tauchte sie ab und ward nicht mehr gesehen. Im Klausensee bei Schwandorf in der Oberpfalz trieb 2012 das Krokodil Klausi sein Unwesen. Nach 5 Wochen stellte es sich als Biber heraus. 2011 büchste Kuh Yvonne vor dem Schlachter aus und versteckte sich in einem Waldstück in Niederbayern, wo sie lange Zeit weder Wärmebildkameras noch Hubschrauber orten konnten. Der absolute Sommer-Megastar war freilich 2006 Bruno, der Problembär. Auf seiner Tournee durch Oberbayern brachte er das Publikum zum Schwärmen und Ministerpräsident Stoiber zum Stottern. Als Bruno am 26. Juni 2006 erschossen wurde, berichtete Bild melodramatisch.
Um 4.50 Uhr zerfetzte eine Kugel seine Lungen.
Heute sind beide, Bruno und Stoiber, Legenden.
Silly Season, alberne Jahreszeit, nennt der Engländer die zur medialen Posse neigende, weil informationsarme, sprich langweilige Sommerzeit. Während sich diese jedoch spätestens Ende August von selbst erledigt, erhebt sich für den von seinen sommerlichen Inszenierungen aufgeputschten Bayern die Frage, wie schafft er es, am ersten Arbeitstag nach den Ferien wieder ein ganz normaler Mensch mit einer ganz normalen Angestelltenseele zu sein? Auch er ist in gewisser Weise das Fantasieprodukt einer Albernheit. Sommerfeste feiernd, Sonnenbrillen tragend, im Sommerurlaub badend, hat er versucht, die saure Gurkenzeit des Sommers komödiantisch zu überhöhen, indem er sich selbst zum Narren stilisierte. Jetzt heißt es wieder runterkommen vom großen, bunten Sommerkarussell, bevor ihn die ersten Herbststürme kalt erwischen.
Ein sehr probates Instrument, sich aus seinen Sommerträumen wieder aufzuwecken, ist der Rasenmäher. Egal, ob man sich beim Baden in einen Sirtaki-Tänzer, Vespa-Fahrer, Boccia-Spieler, Goldkettchenträger, Nachtschwärmer, Müßiggänger, Anarchisten, Desperado, Lüstling oder aber in eine Strandkrabbe verwandelt hat, weilt man wieder zu Hause und besitzt einen Garten, so führt am Rasenmäher kein Weg vorbei. Sein Geräusch gehört zum infernalischsten und zudringlichsten, was die moderne Hausmaschinenkultur bis dato hervorgebracht hat. Ein Staubsauger brummt, ein Schlagbohrer heult, aber ein richtiger Benzinrasenmäher bellt. Er bellt wie 1000 drogensüchtige Höllenhunde. Und er bellt nicht nur den ihn schiebenden Trottel, sondern die ganze Welt an. Eine halbe Stunde Rasenmähen und die Seele kaut wieder Fingernägel.
Wen die Rasenmäher-Methode zu pornografisch anmutet, kann sich auch auf diskretere Weise von seiner Sommereuphorie kurieren. Spätsommer ist bekanntlich Datschi-Zeit. Der Zwetschgendatschi ist ein anständiger und ehrlicher Blechkuchen, nicht sonderlich kompliziert in der Herstellung, aber sehr eigenständig im Geschmack. Nur ein Datschi schmeckt wie ein Datschi. Augsburger behaupten, er sei in Augsburg erfunden worden, doch das stört den Datschi-Liebhaber nicht weiter. Was hingegen jedem Datschi-Liebhaber gewaltig auf die Nerven geht, ist der Umstand, dass es im Spätsommer fast unmöglich ist, seinen Datschi in aller Ruhe im Freien zu genießen. Kaum hat man den ersten Bissen auf der Gabel, schon beginnt es von allen Seiten her zu summen und zu brummen. Schwarz-gelb gestreifte Bestien – in Fachkreisen Vespulae vulgaris, gemeine Wespen genannt, starten ihre spiralförmigen und zickzacklinigen Luftangriffe auf Augsburger Kulturgut. Und schon ist es vorbei mit spätsommerlicher Sorglosigkeit. Wespenstiche an der falschen Stelle können tödlich enden. Unser Tipp zur Entwöhnung: ordentlich Streusel, Zucker, Zimt und Sahne drauf und die Killerdrohnen machen endgültig Schluss mit jeder dottergelben Sommersonnenbeschaulichkeit. Ehe sie sich versehen, werden sie wieder ein ganz ordinäres bayerisches Nährfall sein.
Ästhetisch betrachtet bevorzugt der Sommer das Voluminöse. Keine Jahreszeit ist voller. Voller Licht, voller Pflanzen, voller Blumen, voller Früchte, voller Menschenfleisch. Kaum steigen die Temperaturen auf ein erträgliches Niveau, quillt es aus allen erdenklichen textilen Öffnungen dem Sonnenlicht entgegen. Sowohl für das Sonnenlicht, vor allem aber für das ästhetisch empfindsame Augenlicht, ist der Anblick dieses Quellprozesses oftmals nicht ganz einfach zu verkraften. Natürlich gibt es makellose junge Körper, die jedes Recht der Welt besitzen, alle sich bietenden Freiräume zu nutzen. Dummerweise jedoch wird der Durchschnittsbayer immer älter und fülliger, wodurch das, was da aus seinem Feinrippunterhemd und seinen Shorts hervortritt, in der Regel weder makellos noch jung ist. Da hilft auch die Erkenntnis nichts mehr, der zufolge man nur so alt sei, wie man sich fühle. Im Gegenteil, sie deaktiviert durchaus sinnvolle Hemmmechanismen und begünstigt prekäre An- und Einblicke. Seinen Höhepunkt erklimmt der sommerliche Exhibitionismus meist Ende August, wenn die noch von mediterraner Hitze umnebelten Urlaubsheimkehrer und Kehrerinnen ihre in den Boutiquen von Mykonos, Mallorca und Elba getätigten Peinlichkeiten der bayerischen Öffentlichkeit präsentieren. Wenn enges, kurzes und dünnes, Opulentes und Barockes im Zaum halten müssen und es jeden Moment zur Katastrophe kommen kann, dann wächst die Sehnsucht nach einem herbstlichen Rollkragenpullover, der all diese faltigen Nuditäten gnadenvoll dem Auge vorenthält. Schon Ludwig Thoma klagte, nicht ganz PC, aber situativ durchaus verständlich:
Busen, Hintern, Waden, Bäuche zeigt man heuer lächelnd her. Und wir kriegen schon Gebräuche wie die Neger ungefähr. Wenn das Barometer senke, käme eine bessere Zeit in Bezug auf die Gestänke und in puncto Sittlichkeit.
Und am Ende ist es immer das Gleiche. Selbst wenn sich der Sommer wochenlang von seiner Postkartenseite zeigte, so wie beispielsweise 1983 oder 1992, oder fast afrikanisch auftrat, so wie 2003 oder 2010, sitzt der Bayer Anfang September im Biergarten und grantelt munter über das Wetter. Der Grund dafür ist ganz einfach. Da Lügen immer kurze Beine haben, muss jeder Sommer, egal wie lang, egal wie intensiv, am Ende zu kurz gewesen sein. Die Pseudo-Strandkrabbe beschwert sich über zu wenig, der Pseudo-Südfranzose über zu viel Hitze, und beide sind sich als Abkömmlinge der Süßwasserfische einig, dass der richtige Sommer wieder einmal nur, wenn überhaupt, ein paar wenige Tage lang ein richtiger Sommer gewesen und eben deshalb ein rechter Schlawuzzi sei. Die Einwände des oberschlauen Meteorologen, demzufolge Bayern insgesamt sonniger als Restdeutschland sei und die Sommertemperaturen in den letzten 30 Jahren um ein ganzes Grad zugelegt hätten, werden mit einer abwinkenden Handbewegung ins Reich der Sommermärchen verwiesen.
Und was macht der so Geschmähte? Er lächelt. Er weiß, dass er lediglich im Auge des Betrachters existiert und es ihn deshalb eigentlich gar nicht gibt. Und auch wenn seine letzten Tage Altweibersommer bzw. Ähnelsommer heißen, lässt er sich bestimmt keine grauen Haare wachsen. Ganz im Gegenteil. Wie jeder gestandene Hollywood-Film zum Schluss noch einmal so richtig tief in die Kitschkiste greift, so macht auch er noch einmal auf ganz großes Kino und setzt sich, fast schon im Sterben begriffen, eine goldene Gloriole aufs Haupt.
Noch einmal flammt die Natur dottergelb auf.
Noch einmal bricht sich göttliches Sonnenlicht im vollen Maßkrug.
Noch einmal setzt Hans Harmlos seine Wayfarer auf und macht den Baggersee-Babys schöne Augen.
Noch einmal steigt dichter Rauch von den Opferaltären der Grillgeräte empor.
Und wenn es dann endgültig vorbei ist, werden unsere diversen Sommerlügen nicht gnadenlos entlarvt?
Nein, sie verwelken nur, verkümmern, verblassen, erkalten, wie alles, das kein heißes Zentrum mehr hat.
Der Sommer ist eben anders.
Sommerlügen, Psychogramm einer Jahreszeit. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Susanne Schröder, Udo Wachtfaltl, Burkhard Dabinus und Marlene Reichert. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015.